Ihr Lieben, ich sage jetzt aus vollem Herzen, liebe Schwestern und Brüder, und ich denke, so dürfen wir uns auch betrachten als Freikirchen. Mein Name ist Heidi Marie Klingeberg. Ich bin Pastorin der Freikirche der Siebenten Tags Adventisten. Wir haben 10 Kirchengemeinden in München. Für 2 dieser Gemeinden war ich während meines Pastorendienstes verantwortlich. Und da haben wir auch gleich eine Connection, weil nämlich die International Baptist Church Munich sich in meiner ehemaligen, also für die ich zuständig war, habe das noch mit eingefädelt, in der Adventgemeinde in Haidhausen trifft. Und da haben wir seit vielen Jahren eine sehr gute Mietgemeinschaft. Das geht ganz gut, weil Adventisten, weiß nicht, ob ihr das wisst, deshalb heißen wir Siebenten Tags Adventisten, weil Adventisten den Schabbat feiern. Und dann können natürlich Kirchen, die am Sonntagsgottesdienst haben, sehr gut bei uns Untermieter sein. Und wir haben mehrere Untermieter, das ist ganz interessant. Wir haben sehr viel gemeinsam. Wir sind ein bisschen jünger als ihr. Und ich denke, unsere große Gemeinsamkeit, und das ist auch was ganz Fantastisches, ist die Erwachsenentaufe. Und ich denke, da sind wir uns einig, dass das nochmal was ganz Besonderes ist, sich bewusst für Jesus Christus zu entscheiden. In einem Alter, wo man Ja sagen kann. Manche von uns, ich auch, sind wahrscheinlich 2-mal getauft. Ich bin evangelisch getauft und dann nochmal adventistisch. Aber denke, wir sind uns einig, das ist ein ganz großes Geschenk, die Erwachsenentaufe. Ich bin inzwischen im Ruhestand und habe jetzt ein Ehrenamt übernommen. Ich bin Ökumene-Referentin für meine Kirche, für München und für Bayern. Und daher kenne ich euren Pastor, weil wir sind nämlich gemeinsam in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in München vertreten. Wir vertreten unsere Kirchen und wir haben auch hier schon bei euch getagt von der ACK München. Also viele Connections. Ist übrigens interessant, stimmt, das wollte ich noch erwähnen zum Thema Schabbat. Es war eine Baptistin, die die Adventisten, die frühen Adventisten, unsere Pioniere darauf aufmerksam gemacht hat. Sie müssten eigentlich, wenn sie die Bibel praktisch leben möchten, auch den Schabbat halten. Interessant. Sie hieß Rachel Oaks, ist 150 Jahre her, aber da hat sie uns einen super Schatz vermittelt. Also kann man sagen, eine Baptistin hat uns den schönsten Schatz unserer Konfession vermittelt. Dies nur mal am Rande. Aber es gibt jetzt noch eine ganz interessante Connection. Ich habe nämlich vor einem halben Jahr noch mal einen richtigen Job angenommen, also fest angestellt. Ich leite die Geschäftsstelle der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in München. Und wir werden, ich habe die Gedenktafel gesehen am Eingang, wir werden eine Kooperation haben, da freue ich mich schon drauf. Die Maike Tellkamp hatte mich gefragt, wir kennen uns auch schon lange. Wir werden eine Kooperation haben, wenn ihr diesen Gedenkabend für Josef Halmos veranstalten werdet. Da werden wir als christlich-jüdische Gesellschaft mit dabei sein, was auch den Vorteil hat, dass wir 600 E-Mail-Adressen noch in unserem System haben, wo wir mitwerben können. Und eine gute Nachricht, ich habe auch schon Musiker für diesen Abend, nämlich aus unserer Gemeinde 2 Ukrainer, eine Pianistin und ein Klarinettist, die beide beim ukrainischen Symphonieorchester gespielt haben, also Profis, und die freuen sich schon da drauf. Gut, ist noch ein bisschen hin bis November, aber da haben wir gleich eine Connection, wo wir schön zusammenarbeiten, ne? Ach, wisst ihr das alles noch gar nicht? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ausgeplaudert, aber ist ja schon fix, ne? Also save the date, 11. November schon mal reinschreiben. Okay. Ich habe euch eine Predigt mitgebracht unter dem Titel Yes, He Can. Ist natürlich wieder Englisch, aber das trifft es so schön. Werde ich euch auch noch erklären, was damit gemeint ist. Und jetzt könnten wir unseren Predigttext einblenden, aber wer Bibel dabei hat und mit aufschlagen möchte, darf auch gerne aufschlagen. Markus 4, 35 bis 41. Ich nehme gerade noch mal einen Schluck. Ach, ich hatte ganz vergessen. Unsere lieben mennonitischen Geschwister habe ich hier auch getroffen. Wir hatten vor kurzem eine mennonitisch-adventistische Veranstaltung in Augsburg. War schön. Und so seht ihr, es ist ganz toll, wenn man ökumenisch unterwegs ist, weil man kennt viele tolle Leute aus verschiedenen Kirchen. Und das ist eine wirkliche Bereicherung. So, jetzt aber zum Text. Markus 4, 35 bis 41. Am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Bei dieser Hitze momentan ist man eigentlich am besten aufgehoben an einem schönen Badesee. Und wir hier in Oberbayern sind ja mittendrin im schönsten Seenland. Und diese wunderschönen Seen eignen sich ja auch hervorragend für Taufen. Ich weiß, dass 3 Adventgemeinden gestern eine Taufe hatten, eine davon im Starnberger See. Und Taufe im See ist natürlich, hat natürlich was, ist schon was Besonderes. Und es gibt auch einen See, der sehr häufig in der Bibel erwähnt wird. Der See Genezareth, einer, so nimmt, nehmen wir einfach mal an, weil der Herr da so oft unterwegs war, könnte mir vorstellen, das war auch eine Art Lieblingsplatz von Jesus. Und ich denke mir dann immer, ich komme vom Chiemsee, ist für mich der schönste Ort der Welt. Darf ich, ne? Also ist subjektiv. Und da denke ich mir, Mensch, der Herr versteht das, wie das ist, wenn man so einen schönen See liebt. Und ich war 35 Jahre von Bayern weg und es hat mir wahnsinnig gefehlt, immer Bayern-Heimweh gehabt. Und ich habe dem Herrn Bescheid gesagt, lieber Gott, auf der neuen Erde, da möchte ich dann bitte, dass der Chiemsee da auch da ist. Aber das ist ja für ihn ein leichtes, also ich denke, ich werde meinen Chiemsee bekommen, samt Fraueninsel und Herreninsel. Der See Genezareth war ein ganz besonderer See, nämlich weil er unterhalb des Meeresspiegels lag. Ich habe mal nachgeguckt im Bibellexikon von Fritz Rinecker. Der See Genezareth ist 21 Kilometer lang, 12 Kilometer breit, also ich vermute mal so Tegernsee-Größe, vielleicht ein bisschen größer auch, 170 Quadratkilometer und wie gesagt 221 Meter unter dem Meeresspiegel, was schon was ganz Besonderes ist. Es ist eine warme, schöne Gegend und das Bibellexikon sagt auch, dass die Menschen, die sich da versammelt haben, um Jesus zu hören, ohne Probleme da picknicken konnten, dass die ihre Decken mitgebracht haben, um da auch mal im Freien zu übernachten. Also ein herrliches, idyllisches Plätzchen. Wenn wir uns jetzt mal die Ausgangssituation ansehen von diesem Text, Markus 4, Vers 1, haben wir jetzt nicht auf dem Screen, aber ich kann es ja mal kurz lesen. Er fing abermals an, am Meer zu lehren. Da sagt das griechische Thalassa. Also der See Genezareth war fast so groß, sah so groß aus wie ein Meer. Und es versammelte sich eine so große Menge bei ihm, dass er in ein Boot stieg, das im Wasser lag, und er setzte sich und alles Volk stand auf dem Land. Und es gibt einen ganz kleinen Hinweis in Markus 3, Vers 9, und der ist bemerkenswert. Er sagte zu seinen Jüngern, sie sollten ihm ein Boot bereithalten, damit das Volk ihn nicht bedränge. Also Stress von allen Seiten. Der Herr war viel unterwegs. Es waren sehr, sehr viele Menschen, zu denen er gepredigt hat, und er hat sogar noch mehr geheilt als gepredigt. Und da hatte sich dieses kleine Boot vorbereiten lassen. Und dieses Boot hat einen gewissen Symbolwert. Das ist so der Zufluchtsort gewesen, wo man diesem ganzen Stress mal entkommen konnte, wo es Sicherheit und Ruhe gab. Und ich denke, jeder von uns hat so sein kleines Boot, seinen Zufluchtsort. Vielleicht sein Gärtchen, seine Insel, sein kleines Paradies. Und wenn es nur das gemütliche Sofa ist, wo man sich mal in aller Ruhe zurückziehen kann. Und jeder von uns braucht auch so einen Ort, so ein Boot, wo man in Sicherheit ist, wo man Ruhe hat, wo man mal entkommen kann. Und das Dramatische hier an dieser Situation ist, dieser Zufluchtsort wird plötzlich zu einem gefährlichen Ort. Und da gibt's auch wieder eine Aussage von im Bibellexikon, dass der See Genezareth auch gefährlich sein konnte. Gefährlich sind die auf dem See Genezareth plötzlich aufkommenden Stürme. Sie können zu jeder Jahreszeit unerwartet losbrechen. Die aufgepeitschten Wellen werden hier besonders hoch, da die engen Küsten kein Ausrollen der See gestatten. Da verändert sich von einem Moment auf den anderen diese schöne, friedliche, idyllische Situation. Und sicher kennt ihr das auch. Von einem Moment auf den anderen oder zumindest in sehr kurzer Zeit kann sich das Leben komplett und dramatisch ändern. Denken wir an dieses schreckliche Erdbeben in Venezuela. Da gehst du friedlich schlafen, fühlst dich sicher in deiner Wohnung, an deinem Zufluchtsort, und dann bebt die Erde und die Wohnung ist weg und alles ist weg und alles ändert sich. Oder an die Ukraine, wo niemand weiß, ob die Wohnung am nächsten Morgen noch da ist, ob die Angehörigen noch leben, ob alles so ist wie immer oder ob sich das Leben komplett und dramatisch verändert. Wir brauchen gar nicht uns auf die Kriegssituation konzentrieren. Das ist ja nun fast das Schlimmste, was man erleben kann. Auch so im harmlosen alltäglichen Leben. Du gehst zum Arzt, zur Vorsorgeuntersuchung. Dann sagt er, ja, müssen wir dann doch vielleicht eine Biopsie machen und es ein bisschen genauer untersuchen. Und plötzlich Diagnose Krebs. Einer meiner Studienkollegen hatte erst vor einigen Monaten diesen Fall. Wir haben einen Termin vereinbart gehabt und er hat gesagt, nee, ich muss an dem Tag zur Biopsie, geht nicht. Und dann frage ich ihn ganz harmlos ein paar Wochen später, na Stefan, wie ist denn die Biopsie ausgegangen? Bin ich heute davon ausgegangen, alles okay? Ja, ich habe Krebs. Zum Glück ist alles gut gegangen. Hat eine OP hinter sich, Reha. Jetzt ist er schon wieder ganz gut drauf. So schnell kann es gehen und so schnell kann sich das Leben komplett verändern. Oder ein plötzlicher Sterbefall. Ich war jetzt die letzte Woche auf einer Tagung für pensionierte Kollegen und Kolleginnen. Und da hörte ich, dass eine Glaubensschwester, die wir sehr, sehr gut kannten, mit der wir auch lange zusammengearbeitet haben, im Alter von 66 Jahren, plötzlich innerhalb von 4 Wochen an Nierenkrebs verstorben ist und am Freitag war die Beerdigung. Ganz krasse Situationen. Und dieser Zufluchtsort, dieses Boot, ist kein Ort der Sicherheit mehr. Und da kommt Panik und Angst auf. Und hier in dem Sturm heißt es sogar, im Griechischen steht hier sogar, die Wellen warfen sich auf das Boot. Es gab einen Wirbelsturm. Und einer der Paralleltexte bei den Evangelien spricht sogar von einem Seismos, einem Erdbeben. Und die Jünger in dem Boot, die haben wahrscheinlich verzweifelt versucht, das Wasser rauszubekommen. Und plötzlich fällt ihnen ein, Mensch, wo ist eigentlich Jesus? Haben sie wahrscheinlich gar nicht dran gedacht. Geht uns ja auch öfter so. Man versucht erstmal alles alleine zu lösen und dann fällt einem ein, wenn gar nichts mehr geht, ach, Jesus ist ja noch da. Da könnte ich ja mal Bescheid sagen. Wo ist Jesus? Und sie sind ganz entsetzt in diesem Riesensturm, wo ihr Leben bedroht ist. Da schläft Jesus friedlich auf einem Kissen im Boot. Und das ist jetzt auch eine doch für viele bekannte Situation. Dieses Gefühl, wo bist du, Gott? Schläfst du? Kümmert's dich nicht? Und die Jünger sagen zu ihm, ist es dir egal, dass wir hier untergehen? Kümmert's dich nicht? Und wie oft haben wir auch das Gefühl, Gott schläft. Er hat nicht auf mich aufgepasst. Er ist nicht da. Und er hört nicht unsere Gebete. Herr, kümmert es dich nicht, dass wir hier untergehen? Schläfst du? Und der Herr reagiert, ja, wenn man in so einer Notsituation ist, kommt einem das fast bisschen zynisch vor. Habt ihr kein Vertrauen? Was ist denn los mit euch? Habt ihr so wenig Glauben? Ja, Herr, wir haben Angst. Wir schaffen es nicht mehr. Wir sind hier in Lebensgefahr. Nur Jesus, der konnte schlafen in diesem ganzen Sturm. Und wieder haben wir eine komplette Situationsänderung. Und das hat, denke ich, den Beteiligten schon psychisch ganz schön viel abverlangt. Erst gehen sie so gemütlich ins Boot, sind endlich sicher vor den Menschenmassen an diesem herrlichen See. Bei Sonnenschein, dann kommt dieser furchtbare Sturm und die Angst, unterzugehen. Und jetzt haben wir wieder eine komplette Situationsänderung. Und da kriegen Sie jetzt tatsächlich auch wieder Gänsehaut. Jesus sagt dem Wind Bescheid, schweig, verstumme und augenblicklich ist es total still. Und da heißt es, jetzt fürchten sie sich nochmal. Sie fürchteten sich und sprachen untereinander, wer ist der, dass im Wind und Meer gehorsam sind? Und es ist ganz leise. Und im Griechischen steht hier bei diesen ganzen Begriffen immer Megale oder Megalo. Kennen wir so von den Ausdrücken, das ist ja mega. Es ist ein Mega-Wirbelsturm. Es ist eine Galini Megali, eine mega große Stille und die Furcht, die war auch mega. Phobos, mega. Ganz interessant hier. Und jetzt ist die Stille so intensiv, dass sie schon fast unerträglich wird. Und das erinnert mich an manche Menschen, die Stille nicht ertragen können, weil sie dann vielleicht mal sich mit sich selbst und ihrer Situation und ihrem Lebenssinn beschäftigen müssten. Ich kenne solche Leute, die hängen dann den ganzen Tag an den sozialen Medien, nur ja nicht zur Ruhe kommen. Das ist jetzt auch wieder unheimlich. Es ist ganz still und sie merken, der Herr schafft alles. Der kann alles. Und hier in dieser Situation, da hat der Herr tatsächlich den Sturm zu einem Ende gebracht. Wir erleben viele Situationen, wo der Herr den Sturm nicht verhindert. Aber wir dürfen wissen, er ist im Sturm da, egal wie die Situation ist. Und es ist doch eine fantastische Sicherheit, dass der Gott, der diesen Sturm besiegt hat, dieser große Gott ist mein Gott und er kann auch mich festhalten und bewahren. Vielleicht kann er den Sturm, vielleicht beendet er den Sturm nicht immer, aber er gibt mir Halt im Sturm. Und ich habe, das hat eine kleine Vorgeschichte, ich habe einen ehemaligen Studienkollegen, der erst Pastor wurde, dann Arzt. Heute macht er Flüge und holt Notfallpatienten nach Hause aus vielen verschiedenen, also aus allen Kontinenten. Da erzählt er dann immer, wo er war. Und der hat in seiner E-Mail-Signatur einen Spruch, der ist wirklich revolutionär. Und wenn wir den haben, darfst du ihn gern mal auf die Leinwand. Er steht in Englisch da ist er noch ein bisschen runder. Don't tell God the greatness of your storm, but tell your storm the greatness of your God. Das hat mich so richtig, habe ich gedacht. Das ist ein Satz. Sage Gott nicht, wie groß dein Sturm ist, sondern sage deinem Sturm, was du für einen großen Gott hast. Stellt euch mal vor, wenn wir das tatsächlich machen würden. Krankheit, ich habe einen großen Gott. Angst, ich habe einen großen Gott. Und alles, was mir widerfährt, dann zu sagen, du wirst nicht siegen, weil ich habe einen großen Gott. Sag nicht deinem Gott, wie groß dein Sturm ist, sondern sag deinem Sturm, was du für einen großen Gott hast. Und damit kommen wir zu unserem Thema, Yes, He Can. Und das habe ich entliehen, ihr kennt wahrscheinlich das Zitat von ehemaligen Präsidenten Obama, der seinen Leuten gesagt hat, yes, we can. Und ich habe das jetzt ein bisschen umgemodelt. Er kann. Er schafft es. Yes, he can. Und mit ihm ist das alles möglich. Und ich möchte zum Schluss euch noch ein Beispiel nennen, ein praktisches. Einen Menschen, der bei diesem Sturm auch dabei war, den Petrus, der auch Angst hatte, der auch verzweifelt war, der wahrscheinlich auch gesagt hat, Herr, wie kannst du jetzt schlafen? Merkst du nicht, in welcher Gefahr wir sind? Und dieser Petrus, der hatte offensichtlich dazugelernt. Denn die Apostelgeschichte sagt uns, als er im Gefängnis war und ein Engel kam, um ihn zu befreien, da hat er geschlafen wie ein Baby im Gefängnis. In dieser Situation. Da hat er dieses Vertrauen gelernt. Ist eine hohe Anforderung. Ich denke, schaffen wir nicht, dass wir in allen unseren Lebenssituationen so ruhig bleiben und dass wir immer schlafen können wie ein Baby, weil unser Gottvertrauen so stark ist. Aber es ist ein tolles Beispiel. Dieser Petrus, der auch hier mit im Boot war, hat dann so viel Vertrauen und Gelassenheit gelernt, dass er im Gefängnis geschlafen hat, ganz fest. Und der Engel musste ihn wachrütteln, sagt der Text. Und Petrus, jetzt steh endlich auf, weil jetzt kommt deine Befreiung. Das ist doch fantastisch, wenn man das kann. Sag deinem Gott nicht, wie groß dein Sturm ist, sondern sag deinem Sturm, wie groß dein Gott ist. Und ich fand es so schön, vielleicht kann man sogar noch mal einblenden, die Anfangsfolie. Weiß nicht, ob das technisch, das kriegt ihr wahrscheinlich hin. Genau. Das erlebe ich öfter mal, wenn ich in andere Gemeinden gehe, auch in den Adventgemeinden, wo die Gottesdienstleitung dann sich freundlicherweise um den Rahmen kümmert, dass man gar nichts gesagt hat, aber die Texte oder Lieder, die rausgesucht werden, die passen genau. Und da dürfen wir auch wirklich sagen, ja, da ist der Herr dabei und der sucht das mit aus. Und die Susanne hat diesen Text ausgesucht und genau mit diesem Text wollte ich nämlich auch schließen. Ist ein schöner Text, vielleicht haben manche von euch ihn auch als Tauftext, ist ein beliebter Tauftext. Und es ist wirklich, das können wir wirklich mitnehmen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Und ich wünsche uns das, dass wir das nie vergessen, dass wir zu ihm gehören, dass er uns kennt und dass er sich um uns kümmert. Amen.
Herr, mitten im Sommer halten wir an, schauen uns um und lauschen. Du breitest die Welt vor uns aus wie einen farbigen Teppich. Wir sehen uns nicht satt an all den Farben und Formen der Blätter und Blumen, der Kräuter und Sträucher. Dein Atem weht durch diese Welt und bringt sie zum Klingen. Wie ein Konzert ist die Natur. Das Rauschen der Bäume, das Prasseln des Regens, das Toben des Sturms, das Wiegenlied der Wellen. Du umgibst uns mit Brüdern und Schwestern, den Vögeln und Fischen, großen und kleinen Tieren. Sie leben und wollen leben wie wir. Wie froh sind wir, dass wir da sind, mitten in dieser Fülle des Lebens. Wenn wir es nur recht bedenken, kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Doch alles, was uns kostbar erscheint, ist endlich, verletzlich und bedroht. Wir bitten dich, erhalte und bewahre uns und alles, was lebt, in deiner Güte.
Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.